Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 von OMR Takeaway. Hier gegenüber sitzt mir meine Kollegin Julia Gümbel, Plattformexpertin bei OMR. Ich bin Roland, ich bin der Chefredakteur hier von OMR. Und wir sitzen einmal in der Woche zusammen, sprechen über den heißen Scheiß, die Hot Topics, die neuesten Trends und News im Marketing. Und worüber sprechen wir denn heute, Julia?
Ja, wir sprechen natürlich einmal über das Burgergate, was letzte Woche und auch diese Woche noch ein bisschen Wellen geschlagen hat. Es war sehr amüsant. Es war wirklich auch toll, sich da einzulesen. Ein tolles Rabbit Hole, in dem ich diese Woche war. Dann reden wir einmal über KI-Musik. Da wird Roland euch faszinierende Sachen auch über sich selbst erzählen. Ich bin schon ganz gespannt. Und dann geht es natürlich auch einmal um OpenAI, weil Roland da mal wieder recht hatte. Ist das nicht schön?
Viel Spaß. So, hier in deiner Social-Media-Welt, was war denn da jetzt hier am Wochenende und in den Tagen davor los? Ich habe irgendwas von irgendwelchen Burgern und McDonalds gelesen. Setz uns doch mal bitte ins Bild.
Hey, es war so toll. Also, ich muss mal von vorne anfangen. Es ist ein Video jetzt erst viral gegangen, was aber schon eigentlich am 3. Februar aufgenommen wurde. Und zwar ist das der McDonalds-CEO Chris Kempczinski. Der hat sich hingesetzt in so einem schönen, weißt du, in so einem Hemd, was du auch immer anhast. Und dann hat er so einen Pulli
darüber. Ganz cool und locker, meinst du?
Genau, ja, total. Hat er so einen Pulli darüber angezogen, hat sich da hingesetzt und hat dann gesagt, hey, Leute, also so ein Instagram-Video. Hey Leute, es gibt hier ein neues Produkt und nur, damit ich euch auch vorwarne, dieses Produkt werde ich auch in meinem Lunch jetzt gleich komplett aufessen.
Das verführt einen schon total dazu, dieses Produkt auch konsumieren zu wollen. So, das,
genau, total.
Diese Wortwahl Produkt. Also.
Man kauft ihm das total ab. Dieses Produkt ist natürlich ein Burger. Es ist der Big Arch Burger, der im Februar noch nicht gelauncht war in den USA. Aber er sagt da, hey, wir haben diesen Burger auch schon getestet und zwar in Kanada und in Germany und ich glaube Portugal auch noch. Und dann nimmt er diesen Burger aus der Verpackung raus und weiß auch noch gar nicht so richtig, wie er den halten soll. Also es ist auch irgendwie ganz wild. Dann ist er da so, oh, I don't know how to hold this thing. Und du denkst nur so, es ist halt dein Burger. Also du bist der CEO von McDonald's, warum weißt du nicht, wie man Burger hält? Und dann beißt er da rein und es ist quasi so ein Taste-Test und er beißt da rein und es ist einfach der kleinste Biss, den man jemals gesehen hat. Also man sieht so richtig in seinem Gesicht irgendwie so, das ist ja so lecker, was da auf meinem Burger ist. Und das alles ist natürlich total absurd, weil du dir halt wirklich einfach denkst, ey, das ist der CEO von einer Company, die irgendwie 2025 26 Billionen Dollar gemacht hat. Und er sitzt da und ist total überfordert und weiß nicht, wie man in eine Kamera spricht und wie man irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen Marketing für sein Produkt macht. Aber dieses Video, was ja so witzig ist eigentlich, ist erstmal ein bisschen unter dem Radar geflogen. Bis jetzt dieser Burger in den USA released wurde und dann Burger King eine Antwort darauf hatte, beziehungsweise die haben halt so ein Video gelauncht, was total anders ist, weil da ist der CEO nämlich schön in so einem in so einer Schürze irgendwie am Grill und beißt total genüsslich und auch viel in so einen Whopper rein und ist so, wow, geil hier, ne? Und das ist natürlich dann zu diesem Zeitpunkt rausgekommen, wo dann auch dieses McDonald's-Video ein bisschen viral gegangen ist. Und es war einfach total witzig. Hast du es gesehen,
dieses McDonald's-Video? Ich habe es gesehen. Genau, ich glaube, ich habe vor allen Dingen zuerst die Reaktionen drauf. Irgendwie eine dieser Reaktionen, die ist ja dann zahlreich gab darauf, die habe ich gesehen. Es waren dann, glaube ich, ja irgendwelche Comedians, die das überhaupt dafür gesorgt haben, dass das irgendwie nach ein paar Wochen, nachdem es dann rumgelegen hat, überhaupt dann so ein bisschen viral gegangen ist. Du hast dich da, glaube ich, reingegraben in das Rabbit Hole.
Genau, ja. Am 25. Februar hat sich nämlich der irische Comedian Garen Noone, so spreche ich ihn jetzt auch einfach mal auf, der hat nämlich auf TikTok ein Reaction-Video, was wir ja auch schon hier hatten, dazu gemacht und hat dieses Video von dem McDonald's-CEO im Hintergrund laufen lassen und hat dann in seinem sehr lustigen irischen Akzent, den ich jetzt leider nur so halbwitzig nachmachen kann, gesagt, this is probably the funniest fucking thing I've ever seen in my life, weil er den da irgendwie gegessen hat. Dieses Video hat jetzt inzwischen 10 Millionen Views auf TikTok. Am 28. Februar hat sich dann auch nochmal eine Comedian, und zwar Cat Sullivan, da drauf gesetzt, irgendwie als Miterste und hat den CEO bisschen parodiert und so ein bisschen robotermäßig dann gesagt, oh, we tested this burger on humans. Dieses TikTok hat 21 Millionen Views und so ist es dann halt einfach so ein bisschen so ein Schneeballsystem geworden. Jetzt hat das McDonald's-Video, was ja wie gesagt als erstes ein bisschen unter dem Radar geflogen hat, jetzt auch schon 14 Millionen Views. Sein Instagram-Following stieg nach Angaben von der Sprecherin von McDonald's um 30% seit diesem Video. Also es ist schon sehr lustig und es haben sich halt auch andere Marken da sehr clever draufgesetzt.
Ja, dieses Burger King-Ding habe ich natürlich auch gesehen und der hat es natürlich auch genau richtig gemacht und da sehr herzhaft in den Burger reingebissen. Ich glaube, allein die Kommentarspalte nochmal unter diesem Video ist ja von Brands teilweise dominiert. Wendy's habe ich gesehen, die irgendwie einen jetzt für eine Stelle für einen Chief Tasting Officer ausgeschrieben haben. Zum einen hat Wendy's, glaube ich, ein LinkedIn-Video gemacht, wo auch der CEO dann irgendwie ein Burger ist und es irgendwie über 1000 Likes hat. Also fast so ähnliche Dimensionen wie dein SSEO-Post damals. Alle die sind damit total durch die Decke gegangen, haben jetzt diese Stelle ausgeschrieben, irgendwie Chief Tasting Officer für 100.000 US-Dollar Jahresgehalt, kann sich jeder bewerben, ist auch nochmal ganz clever gemacht. Dann so eine kanadische Burgerkette, A&W, haben auch was dazu gemacht. Unheimlich große Welle geschlagen und große Aufmerksamkeit und einfach ganz lustig. Ich frage mich dann natürlich immer an der Stelle, ist das jetzt was uns nur in der Marketingblase hier so Leute wie dich und mich interessiert oder nimmt das auch die Allgemeinheit wahr? Wahrscheinlich von den Reichweiten, die da erzielt worden sind, haben das schon viele Leute gesehen, aber sind deswegen jetzt weniger Leute zu McDonald's gegangen, weil die das irgendwie merkwürdig fanden, den Typen? Was denkst du?
Nee, weil das Ding ist nämlich, das habe ich dann nämlich auch rausgefunden, dass hier eine Sprecherin von McDonald's auch sagt, dass auch viel mehr Leute jetzt, also dieser Big Arch Burger ist jetzt einfach so durch die Decke gegangen, durch dieses Marketing und durch diese Viralität, die sich da irgendwie entwickelt hat. Und es war eigentlich nur gut für McDonald's. Also es war jetzt nicht, es hat jetzt keinen Shitstorm losgetreten. Alle haben sich halt über den CEO so ein bisschen lustig gemacht, aber es war jetzt nicht irgendwie unangenehm. Es fanden doch alle ganz witzig und jeder weiß jetzt natürlich irgendwie, was Big Arch ist, was dieser Burger ist und finden es vielleicht selbst auch ein bisschen lustig, den zu essen und vielleicht auch von sich selbst ein Video zu machen. Ja. Also im Endeffekt hat es, glaube ich, McDonald's auf jeden Fall ganz gut getan.
Ja, ich glaube vielleicht sogar, ich habe einen Post gesehen von der Lia Hammermann, heißt sie, glaube ich. Das ist so neben Rachel Carton so eine andere Social Media Expertin, der ich folge auf LinkedIn, und die hat so den Take gehabt, dass die gesamte Quick Service Restaurant, also Fast Food Restaurant Branche quasi von profitiert hat, weil eigentlich alle von dieser Aufmerksamkeit, die da entstanden ist, profitiert haben. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich habe mich so ein bisschen erinnert an, wir haben ja letztes Jahr auf der bei uns in der Keynote darüber diese Product Staging, dass man, war ja zum Beispiel auch Taco Bell dabei mit ihrer Keynote und dass man, oder auch Vorwerk mit dieser Show mit dem Thermomix und so weiter.
Und die ja total übertrieben
waren. Die so total überrissen waren.
Ja.
Und dadurch ist es dann halt aber viral gegangen und die Kern-Community hat es irgendwie gefeiert, dass das so, das Produkt dann jemals so übertrieben abgefeiert wurde und die anderen Leute haben sich darüber lustig gemacht. Und das war dann irgendwo so gleichzeitig so ein Aufmerksamkeitshebel. Und hier finde ich es irgendwie so ähnlich. Dadurch, dass das so irgendwie so merkwürdig und awkward war, es ist dann viral gegangen und hat dann irgendwie trotzdem letzten Endes seinen Zweck erfüllt.
Und vielleicht auch ehrlicherweise so ein bisschen, so ein Ticken sympathischer vielleicht auch noch als so Taco Bell oder Vorwerk, der sehr groß und sehr laut und sehr, und er setzt sich da halt als CEO hin und ist so, also so ein bisschen ein Understatement irgendwie. Aber es braucht halt schon dann auch die Leute, die sich da draufsetzen und die Story da drum rumbilden. Und ich finde, das sieht man hier ganz schön, weil, wie gesagt, das Video ist ja schon irgendwie Anfang Februar live gegangen. Es hat sich niemand dafür interessiert. Und dann auf einmal, als Ende Februar sich Comedians darauf gesetzt haben und gesagt haben, was ist eigentlich los mit dem Typen? Erst dann ist es ja richtig viral geworden.
Also sollte man eigentlich deinen Tipp aus unserer Folge über die Reaction-Videos beherzigen, dass man irgendwie so Typen bezahlt, die sich über den Reaction-Video auf das eigene Video machen und sich drüber lustig machen.
Ja.
Und dann schlägt es erst die virale Welle los.
Ja.
Und vielleicht würde es ja wirklich funktionieren. Mal schauen, ob es weitere Cases gibt in der Zukunft, die ähnlich gelagert sind.
Kommen wir jetzt von quasi Real-Life-Marketing und awkward CEOs zu sehr rein polished Musik, und zwar zu KI-Musik. Roland, Ich muss ja gleich mal mit was einsteigen, was du mir hier im Vorfeld erzählt hast.
Oh Gott. Erzählt man einmal was Persönliches und dann wird es.
Ja, ihr müsst nämlich
vor
alle
eine Riesenreichweite, die wir hier ja haben, ausgebreitet.
Ihr müsst es nämlich alle wissen. Roland hat früher in seiner Jugend in einer Band gespielt.
Wahnsinn. Das ist eine Besonderheit.
Ich habe aber nicht weiter Fragen gestellt, weil ich dachte, das muss ich mir jetzt für hier aufheben. Roland, was hast du gemacht? Wer war, also, warst du Bass, Schlagzeug? Hattest du, wie sahst du aus? Was war so der Vibe? Hattet ihr eine Bandtour? Was ist passiert?
Ich hatte eine KI-Band. Nein, ich habe Musik gemacht und Gitarre gespielt und gesungen in einer Rockband.
Gesungen auch in einer Rockband? Wie viele wart ihr?
Vier Leute.
Vier Leute?
Ja.
Und das heißt, du hast Gitarre und gab es dann auch noch einen einzelnen Leadsänger? Oder?
Es gab zwei. Also ein Kumpel von mir hat auch gesungen.
Okay.
So war das.
Und kann man jetzt noch? Ja, obwohl eigentlich ist es eine schöne Aufgabe für unsere Zuhörenden. Und zwar, könnt ihr einmal Roland Eisenbrand, könnt ihr noch irgendwelche Videos oder irgendwelche Songs finden, die von dieser Band stammen? Wie hieß deine Band?
Wir hatten viele Namen. haben wir immer mal wieder geändert, den Namen. Kann man ja vielleicht auch ein paar Internetdetektive rausfinden.
Das wäre so schön, ja. Na gut, und jetzt ist es ja so schade, weil heutzutage, vielleicht gibt es jetzt gar nicht mehr diese ganzen Stories, dass irgendwer mal in einer Band gespielt hat, hier von deinen Kindern oder sowas. Und da gibt es jetzt nur noch Leute, die irgendwie reingepromptet haben in den Computer, dann kam Musik raus. So.
So sieht's aus. Das ist ein riesengroßes Phänomen, um jetzt mal zum Thema zu kommen. Die ganze, oder sagen wir mal die halbe Welt, hat sich nämlich in den letzten Wochen gefragt, wer verbirgt sich hinter Sienna Rose? Warum? Das ist eine vermeintliche Sängerin, die auf Spotify super schnell erfolgreich geworden ist, hat aktuell irgendwie 2 Millionen HörerInnen im Monat, soll schon mal über 3 Millionen gelegen haben, diese Zahl. Ihr meistgestreamter Song hat irgendwie 13 Millionen Streams, die war mal auf Platz 1 der viral Top 50 Charts auf Spotify in den USA. Sie ist schon von Selena Gomez, von BTS und anderen Promis in den Instagram-Stories quasi die Musik genutzt worden. Also hat schon.
Als sie das aber noch nicht wussten, dass sie KI generiert
ja,
ist,
nee,
wahrscheinlich.
Würde ich davon ausgehen, ja, dass das einfach unbewusst war. Genau.
Weil man muss ja schon mal dazu sagen, das hatte nämlich, schaut an unser Social-Team, Leo hatte das mal auch irgendwie, ich glaube, unter einem Thread bei Slack kommentiert und da dachte ich so, Alter, mir ist das auch schon passiert, dass er einfach diesen Song, er hat den einfach gehört, das war irgendwie auf Zufall oder so, Spotify, dann hat er einen Song gehört, dann dachte er so, ah ja, cool, packe ich mal meine Playlist und dann hat er danach erst rausgefunden, dass das quasi KI generiert ist. Und das ist mir auch schon so oft passiert, dass ich dann dachte, ja, scheiße.
Na lustig, mir ist das also zumindest bewusst noch nicht passiert, ja, nicht, dass ich es wahrgenommen habe. Aber ich habe auch so Videos, ich habe auch so ein Video auf TikTok gesehen von einem Typen, der auch irgendwie, dem das auch passiert ist und der dann so ein paar Profile gezeigt hat. Und dann sieht man halt eben, wie groß dieses Phänomen ist. Mhm. Es gibt da noch andere KünstlerInnen, Kayla Cross, 2,4 Millionen monatliche Hörerin, Olivia B. Moore, 1,9 Millionen monatliche HörerInnen. Also das ist schon irgendwie eine größere Welle, die da so über Spotify hinwegrollt. Zum ersten Mal habe ich von dem Thema schon letztes Jahr im Sommer gehört, da gab es so eine Rockband, The Velvet Sundown, die hatten damals noch 300.000 Hörer und das hat dann schon große Wellen geschlagen. Also dieses Phänomen gibt es schon länger, und aber scheint sich jetzt so richtig zu einer Welle auf Spotify entwickelt zu haben.
Und was ist das Problem daran?
Also zum einen macht es natürlich das für andere KünstlerInnen schwerer, so durchzudringen, überhaupt in die Wahrnehmung reinzukommen. So. Ich habe einen Artikel zuletzt gelesen auf der Seite restofworld.org. Das ist so ein Tech-Blog über den Rest der Welt, der halt nicht über die USA schreibt. Und die hatten einen Artikel darüber, dass das in Südamerika offenbar besonders krass ist, dass manche KünstlerInnen, dass es denen da schwerfällt, halt wirklich in die Wahrnehmung reinzukommen, weil es da schon so viel KI-generierte Musik gibt. Und in dem Artikel ist auch eine Studie zitiert worden, laut der irgendwie bis 2028 20% der Streaming-Umsätze auf KI-generierte Musik zurückgehen könnten. Also ein Fünftel der Streaming-Umsätze schon, das ist ja schon eine krasse Zahl. Also das ist das eine Problem, die KünstlerInnen können mit ihren wirklich selbst geschriebenen Songs nicht mehr durchdringen. Das zweite Problem ist, dass die Modelle, mit denen diese Musik generiert worden ist, ja mutmaßlich mit urheberrechtlich geschütztem Material trainiert worden ist, also die haben sich wahrscheinlich dann irgendwann mal den gesamten Katalog von den großen Plattenfirmen gescrapt und damit ihre Modelle trainiert. Ja, und dann habe ich jetzt zuletzt noch, also vielleicht als drittes kleines Problem, Ich habe zuletzt jetzt noch gerade ein Video gesehen von einem Sänger, Benedict Cork heißt der, kannte ich auch nicht, wurde mir in meinen TikTok-Feed gespielt. Der hat einen halbfertigen Song auf TikTok und Instagram hochgeladen, irgendwie dann mit einem Gitarristen zusammen irgendwie die erste Strophe performt. Und jetzt steht dieser Song KI-generiert auf Spotify, aber nicht von ihm, sondern von irgendjemand anders. Also irgendjemand anders hat dann diese Strophe wahrscheinlich in so ein KI-Dings hochgeladen und dann wurde es fertiggestellt und dann hat er es auf Spotify hochgeladen. Jetzt ist dieser Song schon fertig da. Also das
und verdient ja da wahrscheinlich daran auch Geld, ne? Also
vermutlich, ja. Also ich glaube, bei Sienna Rose wurde es mal ausgerechnet, dass das irgendwie $2,000 im Monat sind, die MacherInnen dahinter verdienen. Ist jetzt nicht die Megakohle, weil bei Spotify ja auch pro Stream irgendwie einen Mini-Wins-Betrag zahlt, aber wahrscheinlich, wenn man das in der Masse macht, kann es sich, glaube ich, schon lohnen.
Ja, und aber vor allen Dingen, wenn du halt auch nichts dafür tust, weißt du? Also, was machen die denn da? Die prompten irgendwas und lassen dann, also...
Ah, also gerade im Fall von Sienna Rose ist es schon ein bisschen aufwendiger, muss man sagen, weil die, also das Krasse ist, dass das halt eben nicht nur einfach die Musik auf Spotify ist, sondern die haben auch Social Media Accounts dazu auf TikTok, auf Instagram, wo dann eben diese KünstlerIn zu sehen ist, wie sie dann über Social Media Promo für ihre Songs macht und so. Und darüber ist es, glaube ich, auch vor allen Dingen aufgefallen, weil da es dann halt irgendwie ein paar Glitches gab, dass ihr Finger zu lang war oder sonst wie.
Die
Leute dann da angefangen haben, rumzuspionieren. Und jetzt hat ein sehr gutes Video von dem Funkformat recherchiert, habe ich gesehen. Die haben herausgefunden, wer dahinter steckt. Und das sind irgendwie zwei Typen, der eine aus, ich glaube aus Russland, der andere aus Norwegen oder so, irgendwie zwei Mit-20er Typen. Ich weiß nicht, ob sie sich übers Internet gefunden haben, aber zumindest einer von beiden macht so typisches AI-Hustling, wie man sich so vorstellt. Der macht so, hat so einen YouTube-Kanal, wo er Vibe-Coding erklärt und bietet irgendwie einen KI-Kurs AI-Maxing auf irgendeine Plattform an. Also das sind sicherlich nicht, also zumindest, was heißt sicherlich, kann man jetzt spekulieren, aber es sieht jetzt nicht so aus, als ob das leidenschaftliche MusikerInnen wären, sondern halt wirklich welche, die das massenhaft machen. Schon crazy, ist ein riesengroßes Phänomen und ich fand's einfach interessant. Also meine Theorie ist so ein bisschen, dass das, was da auf Spotify passiert, vielleicht auf allen anderen großen Digitalplattformen auch stattfinden wird. Weil Spotify lehnt das irgendwie nicht komplett ab und die wollen auch die KI-Musik nicht von der Plattform verbannen. Aktuell kennzeichnen sie die noch nicht mal. Die sagen, man darf Künstlerinnen nicht komplett imitieren. Also es gab mal irgendwie so den Fall, dass es einen KI-generierten Song gab, der nach Drake und The Weeknd klang. Hard on My Sleeve hieß der und der hat auch große Wellen geschlagen. Jetzt ist ja, der ist dann glaube ich gesperrt worden. Aber wenn man halt nicht versucht, andere Künstler nachzumachen, dann ist es wohl okay so und die arbeiten jetzt angeblich daran, das zu kennzeichnen und das wollen das so granular kennzeichnen. Ist das nur irgendwie mit Autotune, ist nur die Stimme, ist nur der Text irgendwie, aber sie sind da noch nicht und ich finde das schon krass so.
Und was sagt das, was macht das mit dir, du als alter Rock'n'Roll-Band-Mitglied? Ist es also, das muss doch dir wehtun eigentlich.
Ich bin zwiegespalten. Einerseits bin ich total neugierig, weil ich das natürlich schon spannend finde und einem halt auch nochmal klar macht, wie formelhaft manche Musik ist, so gerade so Schlagermusik oder also viele dieser Künstlerinnen sind so Neo-Soul-mäßig und dann merkt man, das ist auch einfach schon sehr formelhaft so. Ich habe dann auch das mal selbst ausprobiert, weil das hier, vielleicht gibt es auch HörerInnen, die das mal ausprobieren wollen. Suno und Udio sind da die größten Plattformen. Da kann man sich einfach ein Konto anlegen. Wenn man die besseren Modelle benutzen will, muss man dafür bezahlen. Ich habe vor kurzem einen Song generiert für einen Kollegen, der mein Team verlassen hat und hier intern im Unternehmen gewechselt ist, Florian Rinke. Können wir kurz den Song abspielen? Ich spiele mal kurz den Refrain an. Florian, du wirst uns fehlen, ziehst weiter zur nächsten Station, doch du bleibst tief in unserem Herzen, ein Teil von dir lebt vor. Ist das nicht schön?
Es ist so schön. Herrlich. Es erwärmt mein Herz. Ja. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es wahrscheinlich besser ist als jede einzelne Band, die was du früher gemacht hast.
Herzlichen Dank. Also ja, ich bin, um aber auf deine Frage zurückzukommen, ich bin einerseits zwiegespalten, bin schon neugierig, wie sowas funktioniert. Andererseits finde ich es schon, also dass die das halt auf urheberrechtlichem Material trainiert haben und so weiter, in solche... Tech-Bros aus dem Silicon Valley, der jetzt versuchen, irgendwie Kohle mitzumachen. Also diese Plattformen sind halt finanziert von so großen Wagniskapitalfirmen aus dem Silicon Valley. Und so menschliche Kreativität einfach als irgendwie, wie sagt man denn, also nicht so wichtig achten. Irgendwie ist ja eine Abwertung, und das macht irgendwie schon was mit mir.
Ja.
Ja, aber wenn man sich nüchtern anguckt, muss man sagen, so ist die Welt, in der wir leben. Und es geht natürlich um, wenn wir jetzt nochmal bei unserem, um versuchen auf unser Thema zurückzukommen, was kann jetzt der Marketing Takeaway sein, bietet natürlich auch Potenzial für Marketing-Content, dass man, also zum einen ist ja schwierig irgendwie, man kann jetzt, also wenn man dann wirklich urheberrechtlich geschützte Musik für den eigenen Content verwenden will, dann kann man sich jetzt ja quasi die Musik, wie man sie haben will, kann man sie zusammenprompten. Du hattest mir gerade dieses Video geschickt von so einer Social-Media-Frau von einer australischen KI-App, die hat für ihren Chef irgendwie einen Song generiert, wo um ihn zu überzeugen, dass er irgendwie 12 Tage Urlaub gibt oder so.
Das ist natürlich auch viral gegangen, ne? Also kann man auch mal gucken, ob man damit nicht irgendwie auch so einen Content...
Ja, ich glaube, wenn man es humorvoll irgendwie nutzt, dann ist es vielleicht auch noch ganz sympathisch so.
Ja.
Und was denkst du?
Was denke ich über KI-generierte Musik? Ja. Ach, ich muss ehrlicherweise sagen, da bin ich ja sehr, sehr zurück noch. Ich habe jetzt gerade zum Geburtstag, zu meinem 30. einen neuen Schallplattenspieler bekommen. Deswegen, ich kann damit eigentlich nichts anfangen. Ich sehe den Use Case, dass man das, dass man es richtig geil beim Schneiden oder sowas mal verwenden kann. Also, dass man da mal Musik drunter legt, die irgendwie vielleicht eigens komponiert ist oder wo man einfach mal sagt, hey, hier muss jetzt rein oder raus oder hier muss man schneller werden, hier muss es weniger schneller werden. Weil das ist super nervig, das ist wirklich das Allernervigste, wenn du irgendwas schneidest oder wenn du irgendwas postest und dann musst du ja Musik runterladen, dann findest du da keine Musik und sowas alles. Ich glaube, dafür ist es ein richtig geiler Case, aber ich glaube jetzt, um irgendwie KünstlerInnen oder sowas, ich weiß, ich stelle mir das schwierig vor, weil auch, was ist mit Konzerten, weißt du? Also viele Künstler machen ja auch das meiste Geld einfach über Konzerte. Was ist damit? Dann auch, manchmal ist es ja auch einfach genau dieser Charme, dass da dann vielleicht so ein bisschen, dass die Stimme auch so
das ist
Emotion, weißt du, dass da auch so, dann merkst du, ey, weiß ich nicht, irgendjemand singt, Leona Lewis singt Bleeding Love und fängt da fast an zu heulen, also so, das merkst du ja auch in der Stimme. Deswegen glaube ich, das ist vielleicht ein bisschen zu langweilig und gepolished dann, so ähnlich wie so bei Videos und sowas allem, ne? Aber selbst so den Marketing-Case, muss ich sagen, sehe ich total.
Ja. Ich empfehle als letztes den TED-Talk von Ethan Hawke. Mm. Der ist schon ein paar Jahre alt.
War der besser als meiner jetzt gerade?
Nee, das natürlich nicht. Nee, aber guckt euch den mal an und schaut euch den Teil über menschliche Kreativität an und warum die wichtig ist und warum vielleicht auch deswegen Urheberrechte wichtig sind. Und das ist was, woran ich häufig zurückdenke in diesem Fall. Könnt aber reinhören, wir verlinken es euch in den Shownotes.
Für unser nächstes Thema wollen wir nochmal Roland aus der Vergangenheit heraufbeschwören, denn Roland der Weise aus dem Oktober letzten Jahres hatte Recht, meine Damen und Herren. Und womit er Recht hatte, da hören wir jetzt mal rein.
Ich glaube, das ist schon auf jeden Fall ein dickes Brett, was die da bohren wollen, weil wenn man guckt, es gibt ja viele andere Plattformen, die versucht haben, so einen On-Plattform-Checkout, also dass du wirklich auf der Plattform selbst bestellst, sowas umzusetzen. Instagram hat es versucht, Google hat es auch immer wieder versucht und die waren beide nicht so richtig erfolgreich damit. Und ich glaube, die Leute wollen schon immer noch so eine Trennung zwischen demjenigen, der dir die Empfehlung gibt und dem, wo du den Kauf dann abschließt. Ja, also worüber habe ich da gesprochen an dieser Stelle? Ich habe über den Instant-Checkout bei ChatGPT gesprochen. Also damals war gerade angekündigt worden, dass man künftig dann bei ChatGPT direkt einen Kauf abschließen kann und dann den Chat quasi gar nicht mehr verlassen muss. Und da gab es jetzt einen Artikel von The Information, laut dem diese Pläne jetzt schon wieder aufgesteckt wurden. Also damals hat das große Wellen geschlagen und jetzt offensichtlich hat es nicht so gut funktioniert, wie sie das erhofft haben.
Hätten sie dich mal vorher gefragt.
Hätten sie mich mal vorher gefragt, ja. Also ich bin immer, ihr könnt mich auf LinkedIn anschreiben, wenn ihr Beratung wollt. Ich mache euch einen Freundschaftspreis.
Ja, aber crazy, dass es jetzt schon wieder vorbei ist. Also,
ja, ging super schnell. Ja. Also, hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass das so schnell passieren wird. Aber offensichtlich haben sie dann sehr schnell gemerkt, dass es nicht funktioniert.
Gab es da ein Statement zu oder so? Oder einfach nur, hast du jetzt beobachtet, war jetzt nicht mehr da?
Nee, es gab keinen. Also es gab den Artikel von The Information. Und die haben dann, glaube ich, die Gefragten, die haben kein Statement dazu abgegeben. Ja. Aber da hieß es, dass sie es jetzt künftig stärker so machen wollen, dass man innerhalb einer App von ChatGPT quasi den Kaufabschluss macht. Das ist auch wieder schwer zu erklären. Also es gibt auch bei ChatGPT Apps, zum Beispiel von Expedia, von diesem Reiseplattform, von, ich glaube, Etsy ist auch dabei. Also dann öffnet sich das, also du musst, eigentlich ist es bei mir, bei meinem ChatGPT ist es jetzt noch so, dass du diese App gezielt aktivieren musst. Gibt es links so einen Reiter App, ich glaube, das macht noch keine Sau.
Ja.
Ich habe jetzt aber auch gerade einen LinkedIn-Post von jemandem gesehen, der so einen Screenshot gepostet hat und gesagt hat, ich habe ChatGPT gesagt, buche mal einen Flug für mich, und das hat sich automatisch Expedia geöffnet, und dann habe ich so irgendwie, sieht man da so drei Kästen mit irgendwie verschiedenen Flügen, und dann kann er da draufklicken und das führt dann halt raus zu Expedia und du machst dann bei Expedia den Kaufabschluss so. Offensichtlich wollen sie jetzt stärker in diese Richtung gehen und diese Strategie verfolgen, was halt so ein bisschen, bei Apps denkt man natürlich immer an Apple, bei Apple ist ja auch diese 30%, die Apple immer mitkassiert, wenn bei den Apps, die da auf ihrem, in ihrem Ökosystem sind und also vielleicht funktioniert das besser. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich glaube, es wird auch ein dickes Brett werden. Also die müssen weiterhin gucken, wie sie Kohle machen. Werbung ist ja auch immer noch, also haben sie ja gerade gestartet. Das läuft auch, glaube ich, weiterhin. Da gibt es jetzt irgendwie, sind Vermarktungspartnerschaften mit so anderen AdTech-Unternehmen im Gespräch mit The Trade Desk und mit Criteo. Was ihnen dann vielleicht hilft, schneller an größeren Kundenstamm zu kommen. Das kann ich mir vorstellen. Aber zumindest dieser Checkout ist erstmal nochmal passé, und fand ich nur als
News. Das ist schon krass, ne? Wie die jetzt einfach so ihre Vorreiterrolle, also die waren ja so quasi, die waren ja sehr weit vorne, und wie sie das jetzt irgendwie, also einfach in meinem Empfinden, finde ich, haben sie das jetzt total verspielt. Aber ich könnte auch gar nicht so richtig pinpointen, warum. Aber ich habe jetzt natürlich auch ChatGPT deinstalliert, bin jetzt irgendwie auf Gemini unterwegs, hier wegen Arbeit, und sonst auch privat gerne Claude. Und das ist ja, weißt du, was ich meine? Das ist schon krass, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass man jetzt irgendwie First Mover ist und dann irgendwie, dass es so viele Fehler hinten an noch verzeiht, sondern dass man da echt immer on top sein muss.
Ja, also das ist, die haben ja auch Unternehmen, ich weiß nicht, es gab doch zuletzt diese Infos darüber, wie viele Milliarden jetzt Google und Amazon in KI investieren. Ich glaube, bei Amazon waren es 240 oder 250, bei Google 180 oder so. Alle verrückte Summen, ja. Das sind halt ja Giganten, mit denen die sich da battlen. Ich habe auch zuletzt nochmal einen LinkedIn-Post gesehen, wo jemand verglichen hat, wie die, oder sich angeschaut hat, wie diese ChatGPT-Suche oder dieser ChatGPT-Suchbot wieder funktioniert, dass der hat sich dann seine Logs angeguckt von seiner Website und hat gesehen, dass der innerhalb einer Stunde 15 Mal auf dieser Website war, um die zu crawlen. Und dann hat jemand, glaube ich, drunter kommentiert, Google ist da sehr viel effizienter. Die machen das schon viel schlauer und brauchen nur noch 3 Crawls. Und OpenAI muss jetzt diese ganze Infrastruktur und neu schaffen und muss das alles noch lernen. So. Und also die konkurrieren mit Unternehmen, die das teilweise, also Suche ist ja jetzt auch quasi inhärenter Teil von diesen KI-Chats so, und da ist Google halt Jahrzehnte voraus, hat wahnsinnige Datenmengen, hat eine jahrzehntelange Erfahrung, hat vor allen Dingen ein funktionierendes Geschäftsmodell, hat deswegen massive Kohle. Das ist schon ein dickes Brett, um mich mal hier zu wiederholen.
Ja.
Und deswegen ist es, glaube ich, für die schon schwer. Aber also zuletzt dieser Move mit Peter Steinberger war ja schon mal ganz smart, und vielleicht hilft ihnen das in diesem Agentic-Bereich, der heiße Scheiß ist, da weiterhin vorne zu bleiben. Schauen wir mal. So, ganz als letzten Punkt, als kleines Nugget noch am Schluss. Normalerweise haben wir an dieser Stelle ja immer den LinkedIn-Post der Woche. Diesmal nennen wir es mal den Social-Post der Woche. Julia, nämlich mit Begeisterung ein Instagram-Video zugeschickt und war vollkommen umgeworfen davon. Erzähl doch mal, warum du das so toll fandst.
Also, es ist ein Karussell-Post, wo Videos mit drin sind. Man kann sich da so durchswipen. Und es ist ein Video oder Videos, das sind so kleine AI-animated Animal-Dramen. Wir haben ja hier schon über Dramen geredet.
Über Micro-Dramas.
Genau.
Diese das Phänomen.
Genau, und die quasi ja überwiegend aus Asien kommen und aus China. Und jetzt kommt aus Asien und China kommen jetzt halt diese Microdramas, aber halt mit Katzen und Hunden und mit
Vögeln. Die dann
Vögeln.
So im Kimono oder im Samurai-Kostüm oder wie auch immer.
Und es ist so toll gemacht. Und die slappen sich dann so gegenseitig. Oder einmal ist so eine Katze, die springt dann an so eine Wand und hat so eine Pistole in der Hand. Und dann kommt danach so ein echt menschlicher Agent quasi hin. Und dann reden die darüber, was sie als nächsten Move machen. Und es ist so toll. Ich habe mich bei jeder Slide so sehr gelacht, dass ich das jetzt hier einfach mal mitbringen wollte. Ich poste den auch in unsere Story bei Instagram. Da könnt ihr mal nachgucken. Wir verlinken ihn natürlich auch in den Shownotes. Also wer was zu lachen haben möchte und der vielleicht auch mal sehen möchte, was KI sonst noch so kann, außer halt mega abnerven und Urheberrecht und so. Nein, wir können ja immer noch was Geiles und Witziges mit KI erschaffen, was jedem ein bisschen ein kleines Schmunzeln über die Lippen bringen lässt, ja.
Und dann teilt ihr vielleicht nicht nur den Instagram-Post mit euren Freunden und Bekannten und Familie, wenn ihr den lustig findet, sondern vielleicht bewertet ihr ja auch unseren Podcast, abonniert uns, empfehlt uns als Podcast weiter, schreibt uns E-Mails, wie auch immer. genau. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder an dieser Stelle.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.